Keine Gnade. Der True Crime Podcast. In diesem Podcast geht es um die Aufarbeitung realer Kriminalfälle. Somit enthalten sind auch die Beschreibungen von grausamen Gewalttaten an Mensch und Tier. Das Anhören erfolgt auf eigene Verantwortung. Sensiblen Menschen und Kindern wird ausdrücklich vom Hören abgeraten.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute führt uns unsere kriminalistische Reise nämlich nach Australien und wir begeben uns auf die Spur einer Giftmörderin. Dass Frauen das Morden mit Gift im Vergleich zu männlichen Tätern zu bevorzugen scheinen, ist kein Geheimnis. Allgemein unterscheiden sich mordende Frauen in ihrer Vorgehensweise von Männern. Sie wählen nämlich weniger rabiate Methoden und bevorzugen offenbar subtilere. Was nicht bedeuten soll, dass es keine Frauen gibt, die auch zu anderen Methoden greifen. Statistisch gesehen morden Frauen aber auch eher, um ihr Überleben oder das Überleben ihrer Familie zu sichern. Daher haben sie in der Regel einen direkten Bezug zu ihren Opfern. Es handelt sich dabei also eher um Angehörige, Bekannte oder andere Menschen, mit denen sie in irgendeiner Form in Verbindung stehen. Und auch im heutigen Fall sehen wir genau dieses Phänomen. Auch wenn die Geschichte über Caroline Grills aufgrund der mangelnden Quellenlage nicht besonders lang ist, ist der Fall trotzdem nicht minder interessant. Aufmerksam geworden bin ich auf ihn übrigens auch durch einen eurer Hinweise, also vielen lieben Dank dafür. Und nun starten wir, wie gewohnt, chronologisch mit dem Fall und der Geschichte von Caroline Grills, dem dunklen Herz Australiens. Caroline Grills wurde im Jahr 1888 als Caroline Mickelson in Balmain, New South Wales, Australien geboren. Ihr Vater George Mickelson war Hilfsarbeiter, seine Frau Mary Prayers kümmerte sich um den Haushalt. Über ihre Kindheit und auch über ihre weiteren Familienverhältnisse ist kaum etwas bekannt. Sie hatte aber mindestens noch einen Bruder, dessen Name jedoch in keiner Quelle genannt wurde. Im Alter von 20 Jahren, am 22. April 1908, findet mit dem Einverständnis ihres Vaters die standesamtliche Hochzeit mit dem Hilfsarbeiter Richard William Grills statt. Der junge Mann hat noch mehrere Geschwister. Bekannt ist, dass er mindestens noch eine Schwester und einen Bruder gehabt hat. Gemeinsam bekommen Richard und Caroline 6 Kinder, 5 Söhne und eine Tochter. 2 ihrer Söhne verlieren im Laufe der Jahre ihr Leben. Nur bei einem sind die Umstände bekannt. Er arbeitete nämlich als Rettungsschwimmer an der Küste von Maroubra und steckte sich dort mit der Krankheit Typhus an. Kurzer Exkurs zum Thema Typhus. Dabei handelt es sich um eine durch Salmonellen verursachte schwere Durchfallerkrankung. Und in der damaligen Zeit war die Verbreitung der Krankheit wesentlich größer, da sie besonders durch schlechte hygienische Bedingungen verursacht wird. Die Erkrankung ist heute meldepflichtig und kommt inzwischen in Deutschland eigentlich nur noch selten vor. Und wenn, dann wird sie in der Regel von Reisenden eingeschleppt, die sich in tropischen Ländern oder in Entwicklungsländern damit angesteckt haben. Die Krankheit verläuft in der Regel recht unschön. Neben hohem Fieber und starken Durchfällen treten außerdem Schwindel, Husten und starke Bauchschmerzen auf. Und die Betroffenen leiden dadurch unter dem hohen Flüssigkeitsverlust. Zur damaligen Zeit führte die Krankheit noch relativ häufig zum Tod und so auch im Fall von Carolines Sohn. Es ist natürlich ein harter Schlag für die Familie, gleich 2 von 6 Kindern zu verlieren. Und zur ungefähr selben Zeit stirbt auch Carolines Mutter. Ihr Vater heiratet jedoch neu, und zwar seine neue Frau Christina. Nach diesen Schicksalsschlägen verbessert sich die Situation der Familie Grills, aber zumindest auf der finanziellen Ebene, denn Hilfsarbeiter Richard arbeitet ab sofort als Immobilienmakler, und das ist natürlich eine massive Verbesserung, was die finanziellen Einkünfte angeht. Die Familie zieht in den Stadtteil Randwick im Südosten Sydneys und für eine Weile leben sie dort unauffällig. Im Laufe der nächsten Jahre wächst die Familie natürlich stark an. Die Kinder heiraten, bekommen wiederum ihrerseits Kinder. Richards Geschwister, die ebenfalls inzwischen verheiratet sind, werden natürlich auch Eltern. Und so wächst die Familie Grills zu einer beachtlichen Großfamilie heran, in deren Mitte die liebenswerte Caroline steht. Im Jahr 1947 ist Caroline eine freundliche Omi, kann man sagen, von 59 Jahren. Ich möchte natürlich jetzt niemandem auf die Füße treten. Mit 59 Jahren ist man natürlich noch nicht alt und noch keine Oma in dem Sinn, aber rein generationentechnisch ist sie da eine Oma. Sie ist relativ klein und rundlich, also sie ist im Grunde genommen fast so hoch wie breit, trägt eine dicke Hornbrille. Sie hat ganz viele Freunde und ist bei ihnen und auch in der Familie total beliebt. Sie lacht viel, sie ist fröhlich, sie ist ein ganz ausgelassener und lustiger Mensch und die Leute umgeben sich gerne mit ihr. Sie ist hilfsbereit, sie ist immer da, wenn man sie braucht. Und sie backt gerne, sie kocht gerne, sie macht gerne Tee, Kekse und Kuchen. Und das ist so ihre große Leidenschaft. Und im Grunde genommen ist es eigentlich so, wie man sich eine Oma vorstellt. Ne? Man kommt bei die Oma rein, es riecht nach Kuchen, es riecht nach Kaffee, es riecht nach Tee, es riecht halt einfach so, wie es bei einer Oma riecht. Ne? Und ja, so stellt man sich das einfach bildlich vor. Und genau so eine Frau war sie auch. Und so erhält sie von ihren Angehörigen auch einen ganz liebevollen Spitznamen, nämlich Auntie Carrie, also Tantchen Carrie. Sie ist eine sehr pragmatische und selbstständige Frau und sie scheut sich auch nicht davor, manche Dinge, die ja für manche Leute vielleicht ein bisschen schwierig sein könnten, persönlich in die Hand zu nehmen. Zu dieser Zeit herrscht nämlich vor allem im Raum Sydney eine massive Rattenplage. Und viele Häuser wurden halt von diesen intelligenten Tieren überflutet. Und die Menschen sehen sich gezwungen, mit rabiaten Mitteln gegen diese Tiere vorzugehen, da sie ja auch zahlreiche Krankheiten übertragen können. Ratten sind unglaublich schlaue Tiere, das wissen die wenigsten Leute. Die sind dermaßen intelligent, also die sind sehr gut im Problemlösen, die können sich sehr gut ihren Zugang suchen, ihren Weg suchen und wenn es um Futter geht, entwickeln die ganz ungeahnte Möglichkeiten und so, wenn man dann einmal eine Ratte im Haus hat, hat man damit echt, dann kann man damit auch wirklich Probleme kriegen und wie gesagt, das war dann damals so. Und so hat man dann unter anderem auch mit Gift gegen diese Tiere gearbeitet und das hat auch Caroline getan. Sie hat mithilfe des Rattengifts Talrat, ein auf Thallium basierendes Gift, gegen diese Ratten und gegen diese tierische Invasion in ihrem Zuhause quasi gearbeitet. Und sie hatte auch wirklich kein Problem damit. Von heutigem Standpunkt aus ist das natürlich auch nochmal was anderes. Ne? Heute arbeitet man ja eher mit Lebendfallen und versucht das eher auf eine ja, biologischere und vor allen Dingen tierliebere Art und Weise zu machen. Damals war es alles, wie gesagt, ein bisschen rabiater. Und sie hat dann auch wirklich teilweise laut den Berichten zugeschaut, wie die Ratten gestorben sind. Inwiefern das stimmt, sei dahingestellt. Ich denke da später nochmal dran, dass ich da nochmal drauf zurückkomme, warum ich das für unwahrscheinlich halte, dass man so etwas weiß. In dem Testament ihres Vaters ist sie als Alleinerbin für das Haus eingetragen. Ihr Bruder ist nämlich inzwischen verstorben und somit aus der Erbreihe geschieden. Und in diesem Haus lebt der kränkelnde alte Mann, also ihr Vater, zu dieser Zeit noch mit der zweiten Ehefrau Christina. Caroline hat wohl gespürt, dass das Ende ihres Vaters unmittelbar bevorsteht. Stiefmutter Christina entgegen, die erfreut sich zu diesem Zeitpunkt trotz ihrer 87 Jahre bester Gesundheit und macht den Eindruck, ihren Mann ja noch um einige weitere Jahre zu überleben. Ganz plötzlich dann aber noch im selben Jahr, 1947, da befinden wir uns gerade, die ja standhafte und robuste Christina urplötzlich an einer merkwürdigen Krankheit zu leiden beginnt, wundern sich tatsächlich eigentlich nur wenige. In diesem Alter werden die Menschen halt nun einmal plötzlich schwer krank. Das kann nun mal passieren, auch wenn die kurz zuvor noch total glücklich, gesund und fidel waren. Und von einem Tag auf den anderen wird die Frau allerdings krank. Sie klagt vermehrt über Bauchschmerzen, Übelkeit. Sie wird von Tag zu Tag schwächer. Im Laufe der Zeit kommen Sprach- und Bewegungsprobleme hinzu. Und sie konnte immer schlechter sehen und ihre Haare beginnen auszufallen. Caroline kümmert sich aufopferungsvoll und regelmäßig um ihre kranke Stiefmutter und sie versorgt sie mit richtig, richtig viel Tee, mit Keksen, mit Kuchen, also mit allem, was man sich so als kranker Mensch eigentlich wünschen kann. Die Stiefmutter muss sich eigentlich um gar nichts selber kümmern und der Vater, der ist ja sowieso nicht mehr bei bester Gesundheit und dann haben sie die Tochter im Haus, die sich da wirklich ganz, ganz toll um die kranke Stiefmutter kümmert. Und niemandem scheint aber aufzufallen, dass sich besonders nach den Besuchen von Caroline der Gesundheitszustand von Christina immer weiter verschlechtert. Niemand ahnt, dass Caroline dem angeblich gesundheitsfördernden Tee eine hohe Menge Thallium zugefügt hat. Was genau ist Thallium eigentlich? Ich bin jetzt nicht die größte Chemikerin, dementsprechend, bevor ich was Falsches sage, bleibe ich auf einer, ich sag mal, bodenständigen Ebene. Ich werde immer mal wieder angesprochen, dass Leute sagen, geh doch tiefer auf diese Thematik ein und mach das doch noch mal etwas genauer. Gerade bei der Chemie seht's mir nach, wenn ich das nicht tue. Ich habe Chemie damals in der Schule abgewählt. Thallium ist ein hochgiftiges Schwermetall, was im Jahr 1861 entdeckt wurde. Man hat schnell herausgefunden, dass es eine sehr toxische Wirkung, vor allem besonders bei der Bekämpfung von unerwünschten Nagetieren hat. Das heißt, man konnte es in dem Fall sehr gut einsetzen. Es findet auch noch eine Zeit lang Anwendung als Haarentfernungsmittel oder zur Herstellung von Gläsern. Es gibt auch noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, für die man Thallium einsetzt, aber ich denke, das ist an der Stelle klar. Lange Zeit war es wegen seiner zuverlässigen Wirksamkeit als rodentizidfrei verkäuflich, aber aufgrund dieser Eigenschaft fand es auch regelmäßige Anwendung im Rahmen von Morden und Suiziden. Und so wurde es nach und nach in mehreren Ländern im freien Verkauf verboten. Es ist also tatsächlich so, dass es eine Phase gab, vor allen Dingen auch zu der Zeit der Rattenplage in Sydney, dass sehr, sehr viele Morde im Rahmen mit Thallium bzw. mit Thalliumpräparaten begangen wurden. Eine Thalliumvergiftung, die verläuft insgesamt in 4 Phasen. Die erste Phase ist die sogenannte Initialphase und die tritt innerhalb der ersten 4 Tage nach der Einnahme auf. In dieser Phase treten neben Erbrechen und Durchfall auch starke Bauchschmerzen auf. Und der Patient, und das ist das Tückische daran, scheint sich in dieser Phase jedoch auch kurze Zeit wieder zu erholen. Es ist aber nur eine Erscheinung. Also wie gesagt, man wird kurz krank und dann geht es einem wieder kurz besser. Und das ist das Tückische an der Geschichte. In der zweiten Phase, der Frühphase, kommt es dann schließlich zu den ersten neurologischen Symptomen, wie Schlafstörungen oder auch ein hypersensitives Schmerzempfinden. Das heißt, leichte Schmerzen werden als sehr, sehr stark empfunden und auch psychische Veränderungen können die Folge sein, wie Verwirrtheit, Disorientierung und so weiter. Die dritte Phase ist dann die Maximalphase und die zeigt sich circa 10 bis 20 Tage später. Hier treten dann Herzrhythmusstörungen, Sehstörungen, Bewegungsstörungen, Haarausfall und so weiter auf. In dieser Phase tritt dann schließlich auch der Tod ein und nur im Überlebensfall gelangt man in die vierte Phase. Das ist die sogenannte Spätphase und da gibt es dann Leberschäden, Nierenschäden, Blutungen, Lähmungen, Blindheit. Also alles das, was man als Symptom im Prinzip erleben konnte vorher oder das meiste der Symptome aus der dritten Phase können als Dauerschäden zurückbleiben. Während Caroline, also ihre Stiefmutter, regelmäßig mit weiteren Dosen an Thallium versorgt und auch den Überlebenskampf Christinas eingehend beobachten kann, stirbt diese schließlich im November des Jahres. Niemand ist aber verwundert, dass sie in ihrem Alter eine derart schwere Krankheit nicht überlebt hat und so gilt ihre Todesursache aufgrund ihres Alters als natürlich. Ein besonders positives Augenmerk fällt zudem auf ihre Stieftochter Caroline, die sich vollkommen selbstlos um ihre Stiefmutter gekümmert hat. Wer hätte zu diesem Zeitpunkt ahnen können, dass Auntie Carrie gar nicht so aufopferungsvoll war, wie sie tat? Wer hätte denken können, dass die fröhliche, ältere, kleine, niedliche Frau lediglich die Sicherung ihres Erbes im Auge gehabt hat. Caroline hat somit wirklich gesichert, dass im Falle des Ablebens ihres Vaters das Erbe des Hauses unmittelbar auf sie übergeht und so konnte sie ja eigentlich in eine rosige Zukunft blicken. Das war aber noch lange nicht alles, denn ja, Caroline scheint in irgendeiner Art und Weise auf den Geschmack gekommen zu sein. Das Töten war zwar eine langwierige Sache, aber zeitgleich auch einfach, denn sie machte sich ja nicht wirklich die Finger schmutzig. Und wieder einmal haben wir die Situation, die wir schon mehrfach hatten, in verschiedensten Fällen, dass ein Mörder aufgrund der Tatsache, weil er oder sie ungeschoren mit der Tat davongekommen ist, ein Erfolgserlebnis feiern kann. Und mit diesem Erfolgserlebnis stellt sich gleichzeitig ein Lerneffekt ein. Und so wendet sich Caroline schnell ihrem nächsten Opfer zu. Dabei handelt es sich um Angelina Thomas. Sie ist eine gute Freundin von Christina und gleichzeitig die Schwägerin von Richard Grills. Sie ist im Besitz eines wunderschönen Landhauses in Lura. Das ist eine sehr traumhafte Gegend in den Blue Mountains, etwa 2 Stunden von Sydney entfernt. Wenn man sich da mal Bilder anguckt von, das ist wirklich unglaublich schön dort. Und da ein Haus zu besitzen, kann man eigentlich nur super, super dankbar sein, dass man sowas hat. Und im Falle eines Ablebens von Angelina sollte nämlich Richard, also Carolines Ehemann, dieses idyllische Anwesen erben. Angelina ist ebenfalls bereits über 80, aber Caroline hat anscheinend keine Lust, so lange auf das Erbe zu warten. Ich meine, mit 80, man kann ja auch 96 werden, man kann 100 werden, man weiß es nicht. Und darauf hat sie einfach keine Lust. Und so beschließt sie, Angelina einen Besuch abzustatten. Sie kommt vorbei mit selbstgebackenen Keksen, mit Kuchen, mit Tee und ja, besucht dann auf diesem Wege und mit diesen Gegenständen die arglose alte Dame. Und nur kurze Zeit nach diesem Zusammentreffen leidet auch Angelina unter Erbrechen, Übelkeit und so weiter. Und wieder einmal ist es Auntie Carrie, die sich aufopferungsvoll um die Patientin kümmert. Nach mehreren qualvollen Tagen stirbt Angelina Thomas dann im Januar 1948. Ich habe 84 mir hier aufgeschrieben, aber nee, es war 48. Es ist ja die Zeit, in der wir uns befinden. Und das sind nur 3 Monate nach dem Tod von Christina Mickelson. Und auch dieses Mal schöpft tatsächlich niemand Verdacht. Wir haben wieder dasselbe Bild. Es ist eine ältere Dame, sie wird schwer krank und sie stirbt. Man denkt sich nichts dabei. Noch im selben Jahr stirbt dann aber auch Carolines Vater George Mickelson, der jedoch aufgrund eines natürlichen Todes, das muss man dazu sagen, was später auch nochmal interessant wird. Und so erbt Caroline Grills dann schließlich das Haus in Gladesville, auf das sie es ja auch schon eine Weile abgesehen hat. Und zieht auch kurze Zeit nach dem Tod ihres Vaters gemeinsam mit ihrem Mann in das Haus und ist also quasi stolze Besitzerin von 2 Immobilien. Es ist allerdings so, dass, und das kennt man ja auch, wahrscheinlich auch aus seinem eigenen Leben, ein Mensch wird in der Regel nicht satt. Man kriegt den Hals nicht voll, man will immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und so entschließt sich Caroline noch im gleichen Jahr zum nächsten Mord. Ihr nächstes Ziel ist dann der Schwager ihres Mannes namens John Landberg. Er ist 60 Jahre alt und der Ehemann von dessen Schwester Evelyn. Die beiden Ehepaare verabreden sich im Frühling des Jahres 1948 zu einem gemeinsamen Erholungsurlaub in Voivoy. Und dabei handelt es sich um einen traumhaft schönen Küstenort, auch in New South Wales, also im Bereich von Sydney, der bevorzugt wegen seiner sauberen Luft, dem angenehmen Klima und der Naturnähe zu einem der beliebtesten Erholungsorte der Region zählt. Der gemeinsame Urlaub verläuft jedoch ja weniger erholsam als geplant, kann man sagen, denn während des Trips wird John, der sich bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bester Gesundheit erfreut, krank. Er wird einfach krank. Auch er leidet unter Erbrechen, unter Durchfall, unter starken Bauchschmerzen und unter Übelkeit. Und auch nach der Rückkehr nach Hause verbessert sich sein Gesundheitszustand nicht. Die hilfsbereite Caroline kümmert sich auch dieses Mal nämlich wieder um den Patienten und versorgt ihn mit ja quasi literweise Tee und Kuchen und Keksen und allem, was man braucht. John wird jedoch von Tag zu Tag schwächer. Sowohl physisch als auch psychisch baut er rapide ab und stirbt im Oktober 1948. Kurzer Zwischeneinwurf, bevor ich jetzt aufgeregte Nachrichten erhalte, von wegen, Heike, wie kann das denn sein? Du hast doch gesagt, die waren im Frühling im Urlaub und jetzt stirbt er im Oktober. Und wie geht denn das? Und das ist alles korrekt, keine Sorge. In Australien ist nämlich von September bis November Frühling. Die haben andere Jahreszeiten als wir. Ich denke, die meisten von euch werden das wissen, aber ich wollte es einfach an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Zum ersten Mal kommen jetzt Zweifel in der Familie auf. Die Parallelen, die sind einfach zu extrem. Drei Familienmitglieder sterben innerhalb kürzester Zeit in einer merkwürdigen Krankheit mit extremen Symptomen, für die es keinen sichtbaren Auslöser gibt. Und immer ist das gute Tantchen Carrie involviert. Aber es traut sich natürlich niemand, diesen schrecklichen Verdacht auszusprechen. Man muss sich das Ganze natürlich auch mal so ein bisschen vorstellen. Ich denke, das ist diese Problematik, die man immer hat, dass man sagt, warum sagt denn niemand was? Warum wird denn niemand misstrauisch? Natürlich wird man innerhalb der eigenen Familie nicht misstrauisch. In den meisten Fällen nicht, natürlich kommt das auch vor. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass das eine ganz beliebte, liebenswerte und liebevolle Frau ist. Wenn man sich die Bilder von ihr mal anschaut, und das ist ja, glaube ich, auch diese Fehleinschätzung, dass man immer denkt, man erkennt das Böse, wenn man es sieht. Das tut man nicht. Man kann den Menschen grundsätzlich nur vor den Kopf schauen. Und in diesem Fall ist es genau wieder dasselbe. Wir hatten das schon mal bei dem Fall von, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Mist. Aber auch die ihre Schützlinge umgebracht und ihrem Garten vergraben hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ihr wisst genau, wen ich meine. Da hatten wir es auch. Es war eine super goldige alte Dame, die dann da auch mit ihrem Schirmchen stand und mit ihrem Mäntelchen. Und man einfach dachte, das ist eine liebe alte Frau. Und in diesem Fall ist es auch so. Sie ist das liebe Tantchen, sie ist die liebe Oma. Sie kümmert sich ja auch um ihre Enkelkinder. Sie versorgt ihre Enkelkinder. Sie kocht, sie backt, sie ist einfach die perfekte Oma. Wie kann man dann darauf kommen, dass man sagt, die ermordet hier die Verwandten? Das ist einfach so absurd in diesem Moment, dass man diesen Übertrag einfach nicht schafft oder, sagen wir mal so, es nicht schaffen möchte. Und so soll es also auch noch ein viertes Todesopfer fordern. Und dieses Mal handelt es sich um Mary Ann Mickelson. Das ist die Witwe von Carolines Bruder. Ein genaues Motiv für diese Tat ist nicht bekannt. Und auch hier war der Ablauf wieder ein und derselbe, wie bei den vorherigen Opfern. Nach einem Besuch bei ihrer Schwägerin erkrankt diese urplötzlich an schweren Symptomen, die kaum noch in den Griff zu bekommen sind. Und Caroline kümmert sich wieder regelmäßig um die Erkrankte und versorgt sie mit Tee. Besonders beeindruckt sind ihre Verwandten davon, dass sie ihre Patientin sogar liebevoll mit dem Löffel füttert. Das heißt, es gab Phasen, in denen Mary Ann so starke Schmerzen und Bewegungsprobleme hatte, dass sie selbst nicht mehr dazu in der Lage war, einen Löffel zu führen. Und so hat Caroline sie sogar gefüttert. Mehrere Monate dauert die Qual von Mary Ann tatsächlich an, bis auch sie schließlich dem Thallium erliegt. Nur langsam und mühsam erkennen die Familienmitglieder eine grausame Tatsache. Den Erkrankten geht es immer dann schlechter, wenn sich Tantchen Carrie aufopferungsvoll um sie kümmert. Sobald sie für eine Zeit nicht anwesend ist, scheint sich der Zustand der Erkrankten für kurze Zeit zu verbessern. Trotzdem traut sich niemand hervorzubrechen. Erst recht traut sich niemand, sie anzusprechen. Und so werden in den kommenden Jahren weitere Familienmitglieder krank. Unter ihnen Evelyn Landberg. Das ist die Witwe von John Landberg und die Schwester von Richard Grills. Sowie die Tochter Christine Downey und ihr Ehemann John Downey. Nach einem gemeinsamen Kartenspiel der drei mit Caroline und Richard Grills leiden alle unter denselben Symptomen. Besonders Evelyn leidet stark unter der angeblichen Erkrankung, die sie sofort mit der ihres Ehemannes in Verbindung bringt. Also sie erkennt direkt, es sind die gleichen Symptome. Es ist der gleiche Ablauf und sie weiß ja auch genau, wie das ausgegangen ist. Täglich wird sie von ihrer Schwägerin Caroline besucht, die sich auch wieder aufopferungsvoll um sie kümmert. Nachdem Evelyns Zustand sich jedoch so massiv verschlechtert, dass sie sogar blind wird, sorgt ihre ebenfalls erkrankte Tochter Christine dafür, dass ihre Mutter ins Krankenhaus eingeliefert wird. Und dort verbessert sich ihr Zustand nach kurzer Zeit, zumindest von den akuten Symptomen. Doch nun sind es John und Christine, denen es schlechter geht. Da Caroline nun keinen Zugang mehr zu Evelyn hat, wendet sie ihre fürsorgliche Aufmerksamkeit nun diesen beiden zu. Auch sie erhalten tägliche Besuche von der besorgten Auntie Carrie und auch bei ihnen verschlechtert sich der Zustand täglich. Es ist dann tatsächlich der Zufall, der dafür sorgt, dass die beiden schließlich die Polizei einschalten. Und zwar hören sie in einer Radiosendung vom gerade aktuellen Fall der australischen Mörderin Yvonne Fletcher. Die 30-Jährige hatte nämlich sowohl ihren ersten als auch ihren zweiten Ehemann mit Hilfe von thalliumhaltigem Rattengift ermordet und war am 19. Mai 1952 festgenommen worden. Das lief natürlich groß durch die Medien und dementsprechend wurde auch über diese Dinge gesprochen. Das heißt, welche Symptome hatten ihre Ehemänner, wie ging es denen, wie hat sie das gemacht und so weiter und so fort. Und die Parallelen zu der Situation, in der sich Christine und John gerade befinden, die sind geradezu verblüffend. Bereits am nächsten Tag verständigen die beiden dann die Polizei und informieren sie über ihren grausamen Verdacht. Doch ohne Beweise ist es für die Beamten natürlich nicht möglich, gegen Caroline in irgendeiner Art und Weise vorzugehen. Sie können sie ja nicht wegen dem bloßen Verdacht irgendwie festnehmen. Und so ist es so, dass sie Essensreste von Caroline und John bekommen und diese untersuchen wollen, in der Hoffnung, dass dort irgendetwas an Gift nachzuweisen ist. Caroline und John haben auch noch Essensreste vom vorherigen Besuch Carolines im Haus, aber die Untersuchung bleibt erfolglos. Die Indizien sind jedoch schwerwiegend, denn alle Opfer waren unmittelbare, jedoch keine direkten Verwandten von Caroline. Also wenn man sich das Ganze mal anschaut, sieht man, es ist die Stiefmutter und ansonsten ist es nur Schwägerin, Schwager, Tochter der Schwägerin und ne, also alles so in diese Richtung. Es ist also keine unmittelbare, ich sag mal, Blutsverwandtschaft in dem Sinne vorliegend. Also das ist das Interessante daran. Alle von ihnen wurden vor ihrem Tod intensiv von ihr versorgt und haben auch Dinge von ihr und aus ihrer Zubereitung gegessen und getrunken. Und allen ging es immer dann besser, sobald sie das Haus verlassen hat. Alle litten außerdem unter denselben Symptomen. Es sollte noch bis zum 13. April 1953 dauern, bis schließlich ein Beweis gegen Caroline auf dem Tisch liegt. Evelyn war inzwischen aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden. Ihr ging es wieder besser, zumindest, wie gesagt, was die akuten Symptome angeht, die sind überstanden. Trotzdem leidet sie noch unter Lähmungen und unter Blindheit. Und so kündigt Caroline ihren Besuch an, um sich um ihre Schwägerin zu kümmern, um mal wieder nachzuschauen, wie es ihr so geht, um zu gucken, ob sie irgendetwas tun kann und ja einfach, um freundlich zu sein, ne? Und der zu dieser Zeit ebenfalls anwesende John beobachtet Auntie Carrie aber dieses Mal ganz genau. Und sie geht wieder in ihre üblichen Muster über. Dieses Betüddeln, Helfen, sich kümmern. Immerhin hat sie ihre blinde und eingeschränkte Schwägerin vor sich. Und so bietet Caroline dann an, Tee zuzubereiten. Und das macht sie dann auch, kümmert sich um den Tee. Und John beobachtet dann, wie Caroline in ihre Tasche greift, etwas herauszieht und etwas in den Tee mischt. Geistesgegenwärtig schafft er es, die Tasse auszutauschen und den Inhalt in einen anderen Behälter umzufüllen. Mit Hilfe eines sogenannten Reinsch-Tests untersucht die Polizei dann schließlich die ihnen übergebene Flüssigkeit. Bei diesem Test wird die zu untersuchende Flüssigkeit in einen Behälter mit einer Salzsäurelösung gegossen. Und in diesen wird dann schließlich noch ein Kupferstreifen gelegt. Enthält die zu untersuchende Flüssigkeit ein Schwermetall, dann setzt sich dieses Schwermetall am Kupferstreifen ab. Und die entsprechenden Rückstände, die können dann vom Kupferstreifen quasi extrahiert, entfernt werden und dann in nachfolgenden Tests genau bestimmt werden. Und auf diese Weise kann festgestellt werden, und das ist ein eindeutiges Ergebnis, dass in dem Tee Thallium vorhanden ist. Am 11. Mai 1953 liegen die Testergebnisse schon vor und man entscheidet, Caroline Grylls sofort wegen des Verdachts auf versuchten Mordes an Evelyn Lundberg, Christine und John Downey zu verhaften. Die Gefahr ist nämlich groß, dass sie ihre potenziellen Opfer noch weiter mit Thallium vergiften könnte und dass es schließlich dann im Endeffekt doch zum Tod führen könnte. Bei ihrer Verhaftung finden die Untersuchungen in, oder die Untersuchungen finden das, ja, die Untersuchenden finden in ihren Taschen Thalliumrückstände. Während Caroline Grylls ihre Unschuld weiterhin beteuert, werden zwei ihrer vorherigen Opfer exhumiert und gerichtsmedizinisch untersucht. Und auch hier finden sich so hohe Mengen an Thallium, dass die Todesursache eindeutig auf eine Vergiftung mit dem Schwermetall zurückgeführt werden kann. Im Oktober 1953 beginnt dann der Prozess gegen die inzwischen 65-Jährige vor dem Sydney Central Criminal Court. Vor Gericht sagt sie aus, dass es stets ihr Bestreben gewesen sei, zu helfen, zu leben und nicht zu töten. Das Zitat lautet: I helped to live, not to kill. Auch ihre Verteidigung plädiert auf unschuldig und betont die Herzlichkeit, die Hilfsbereitschaft und die aufopferungsvolle Haltung von Caroline Grills gegenüber ihrer ganzen Familie. Doch die Anklage ist viel zu stabil. Die Zeugenaussagen sind eindeutig, die Beweise sind schwerwiegend und besonders die Aussage von Evelyn Lundberg, die Zeit ihres Lebens blind und eingeschränkt in ihren Bewegungen bleiben würde, überzeugt das Gericht. Und auch Carolines Verhalten sorgte nicht gerade für ein positives Bild, denn sie sitzt da und sie scheint alles witzig und lächerlich zu finden. Sie lacht ständig und wird regelmäßig dazu aufgefordert, aufzuhören zu lachen. Caroline Grills, jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen, wird am 15. Oktober 1953 nach nur 12 Minuten Beratung der Geschworenen zum Tode verurteilt. Caroline legt jedoch Einspruch ein und so wird ihre Strafe im April 1954 zu einer lebenslangen Haftstrafe umgewandelt. Sie erkrankt im Oktober 1960 im Gefängnis an einer Bauchfellentzündung und stirbt dann am 6. Oktober 1960 im Krankenhaus. Die Gefängnisinsassinnen übrigens haben die ältere Dame sehr ins Herz geschlossen und nennen sie liebevoll Auntie Tally, also Tantchen Thallium. Ja, das ist die Geschichte von Caroline Grills und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich gerne nochmal darauf zurückkommen möchte, warum ich das so ein bisschen schwierig finde, dass es heißt, dass sie ja den Ratten zugeguckt hätte, wie sie gestorben sind und das genossen hätte. Das ist tatsächlich etwas, was behauptet wird. Die Tatsache ist, dadurch, dass sie nie zugegeben hat, diese Morde durchgeführt zu haben und immer gesagt hat, sie hat geholfen, sie hat unterstützt, sie hat sich um die Kranken gekümmert. Deswegen halte ich es für absolut unwahrscheinlich, dass sie sich hingesetzt hat und irgendwem mal irgendwann gesagt hat, boah, ich fand das ja so geil zuzugucken, wie die Ratten da sterben. Das ist, wie gesagt, meine Theorie. Von daher denke ich, dass diese Rückmeldung, diese Quelle tatsächlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, falls ihr mal darüber stolpern solltet. Es ist immer schwierig. Es kann natürlich sein, dass man Einblicke in die Psyche eines Delinquenten bekommt und solche Rückschlüsse sinnvoll und logisch ziehen kann. In diesem Fall ist es aber natürlich so, dass sie über ihre eigenen Gefühle keine Aussagen gemacht hat. Es wird auch vermutet, dass sie, während sie ihren Opfern beim Sterben zugesehen hat, dass sie das auch genossen hat, dass sie dieses Machtgefühl genossen hat, dieses auf sie herabschauen genossen hat. Durchaus möglich, aber wie gesagt, schwierig, das irgendwie sicher faktisch zu belegen, da sie bis zum Schluss ja gesagt hat, sie ist es nicht gewesen, sie war es nicht. Und dementsprechend, wie gesagt, ein etwas kürzerer Fall, aber trotzdem meiner Meinung nach sehr interessant. Von daher nochmal vielen Dank an diejenigen, die mir diesen Fall vorgeschlagen haben. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen sonnigen Sonntag. Es ist ja in den letzten Tagen einfach traumhaft. Von daher hoffe ich, dass ihr diesen Podcast gerade hört, während ihr draußen in der Sonne unterwegs seid und euch einen wunderschönen Tag macht, den ich euch wünsche. Macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Heike.